erledigte. Wir sollten, falls das Wetter es zuließ, am 15. Juni absegeln. Am 14. ging ich an Bord, um in meiner Kabine allerlei vorzubereiten. Ich sah, dass wir sehr viele Passagiere haben würden, vor allem viele Damen. Die Passagierliste wies mehrere Bekannte von mir auf, und unter anderen Namen entdeckte ich mit Freuden den des Herrn Cornelius Wyatt, eines jungen Künstlers, für den ich warme Freundschaft empfand. Er war auf der Universitätsstadt C. mein Studiengenosse gewesen, und wir waren damals sehr viel zusammen. Wie die meisten begabten Menschen war er ein wenig menschenfeind, empfindsam und begeisterungsfähig. Mit diesen Eigenschaften verband er das wärmste und treueste Herz, das je in einer Menschenbrust geschlagen hat. Ich bemerkte, dass drei Kabinen mit seinem Namen belegt waren, und als ich nochmals die Passagierliste durchging, fand ich, dass er für sich, seine Frau und seine zwei Schwestern Plätze belegt hatte. Die Kabinen waren ausreichend geräumig, und eine jede hatte zwei Schlafkojen, eine über der anderen. Diese Kojen waren freilich so eng, dass sie nur für eine Person ausreichten, dennoch konnte ich nicht begreifen, warum für diese vier Personen drei Kabinen nötig waren. Ich befand mich zu jener Zeit gerade in solch einer grüblerischen Stimmung, in der man sich über Kleinigkeiten Gedanken macht, und beschämt gestehe ich ein, dass ich mich mit einer Menge alberner und unangebrachter Vermutungen betreffs der überzähligen Kabine abgab. Selbstredend ging mich die Sache gar nichts an, doch mit umso größerer Hartnäckigkeit versuchte ich, das Rätsel zu lösen. Schließlich fand ich eine Antwort dafür, von der ich nicht begriff, dass sie mir nicht schon früher gekommen war. »Es ist natürlich ein Dienstbote«, sagte ich. »Wie dumm von mir, dass mir so etwas Naheliegendes nicht früher eingefallen ist.« Und dann blickte ich wieder in die Liste, doch hier sah ich deutlich, dass die Familie keinen Dienstboten mitzunehmen gedachte, obgleich man zuerst offenbar diese Absicht gehabt hatte, denn die Worte »und Zofe« waren hingeschrieben und wieder durchgestrichen worden. »Aha!« »Extra Gepäck«, sprach ich bei mir, »irgendetwas, das er nicht in den Gepäckraum geben möchte, etwas, das er im Auge behalten möchte. Ha, ich hab's, ein Bild oder dergleichen. Und das ist es wohl auch, worüber er mit Nicolino, dem italienischen Juden, verhandelt hat.« Diese Idee befriedigte mich, und so gab ich also für diesmal meine Neugier auf. Die beiden Schwestern Wyatts kannte ich recht gut. Es waren sehr liebenswürdige und gescheite junge Mädchen. Seine Frau hatte er erst kürzlich geheiratet, und ich hatte sie bisher noch nicht gesehen. Er hatte mir aber oft in seiner üblichen begeisterten Art von ihr erzählt. Er nannte sie hervorragend schön, klug und gebildet. Ich war daher, wie man verstehen kann, sehr begierig, ihre Bekanntschaft zu machen. Am Tage, da ich das Schiff besuchte, am 14. also, sollten auch Wyatt und Familie zur Besichtigung kommen, so hatte der Kapitän mir gesagt, und ich brachte eine Stunde mehr als beabsichtigt an Bord zu, in der Hoffnung, der jungen Frau vorgestellt zu werden. Doch da kam eine Botschaft, Frau Wyatt fühle sich ein wenig unpässlich und ziehe es vor, erst morgen zur Stunde der Abfahrt an Bord zu kommen. Am anderen Tag begab ich mich von meinem Hotel zum Hafen, als Kapitän Hardy mir begegnete und sagte, er vermute, dass die Independence, Umstände halber, eine dumme, aber gebräuchliche Phrase, erst in ein oder zwei Tagen absegeln werde und dass er mir Nachricht zukommen lassen wolle, sobald alles in Ordnung sei. Das schien mir seltsam, denn wir hatten einen steifen Südwind. Da aber die Umstände nicht verraten wurden, trotzdem ich mit großer Ausdauer ihnen auf den Grund zu kommen suchte, so konnte ich nichts weiter tun, als wieder nach Hause gehen und meine Ungeduld bezähmen. Eine Woche lang wartete ich vergeblich auf des Kapitäns versprochene Nachricht. Schließlich kam sie aber, und ich ging sogleich an Bord. Das Schiff wimmelte von Passagieren, und alles war geschäftig bei den letzten.